Und bitte.
Wir treffen Brad Pitt im All auf der Suche nach seinem Vater und im Hollywood der 1960er Jahre. Wir versuchen, einen mörderischen Horrorclown das Fürchten zu lernen, gehen auf einen Pilztrip in Schweden und besuchen den britischen niederen Adel. Und damit ein herzliches Moin Moin und Hallo am Tag der Deutschen Einheit hier bei den Zinnebrüdern.
Wunderschönen guten Tag auch von mir. Hallo.
Ja, Zinnebrüder sind zurück aus der Sommerpause. Nils, wie hast du deinen Sommer so verbracht?
Du weißt ja, wie immer Pina Colada schlürfend in der Südsee. Nein, selbstverständlich nicht. Ich war ganz fleißig am Arbeiten. Über den Sommerurlaub habe ich, glaube ich, schon geredet. Das ist schon ein bisschen her bei mir. Deswegen gebe ich zurück zu dir. Wie war dein Sommer?
Mein Sommer war ganz fantastisch, aber auch unspektakulär. Viel spektakulärer waren meine Filmerlebnisse.
Echt? Erzähl doch mal.
Ja, womit wollen wir denn anfangen? Also vielleicht, wir haben ja jetzt einen etwas größeren Zeitraum abzudecken, viele Filme gesehen, und mussten wir natürlich die Auswahl eingrenzen. Aber ich würde mal vorschlagen, den ersten Film, über den wir reden müssen, ist vielleicht auch der Film, der jetzt am weitesten zurückliegt vom Premierendatum. Ich spreche natürlich von Quentin Tarantinos neuestem Film Once Upon a Time in Hollywood.
So sieht's aus. Ich freue mich schon eine ganze Weile darauf, dass wir den endlich besprechen. Wir sind jetzt wahrscheinlich ganz hinten an bei allen bekannten und einschlägigen Filmpodcasts. Wahrscheinlich haben die allermeisten schon ein großes Special darüber gemacht, aber nichtsdestotrotz wollen wir auch noch ein bisschen unseren Senf dazu geben. Und wir haben auch noch gar nicht so viel miteinander darüber gesprochen, deswegen bin ich sehr gespannt darüber, was du jetzt zu diesem Film sagst.
Ja, vielleicht ganz kurz nochmal vorher zur Handlung. Es geht um einen abgehalfterten Filmstar, gespielt von Leonardo DiCaprio, der zusammen mit seinem Stunt-Double, gespielt von Brad Pitt, versucht, weiterhin in Hollywood aktiv zu bleiben. Und ich glaube, das ist es schon mit der Handlung, oder? Also,
ja, man kann.
Es ist wirklich sehr schwer über diesen Film weiter zu reden, ohne vielleicht sofort auch in den Spoiler-Part zu gehen.
Ja, ich glaube, wir müssen das nicht. Der Film ist jetzt auch eine ganze Weile ins Kino. Wir müssen jetzt vielleicht den großen Twist, und ich denke, ich verrate nicht zu viel, wenn ich jetzt sage, es gibt einen, verraten, aber wir können schon sagen, dass das Ganze vor dem Hintergrund im weitesten Sinne der Manson Family und der Verbrechen, die sie begangen haben, stattfindet.
Naja, zumindest lässt der Film diesen Eindruck entstehen, und so wurde er ja auch in gewisser Weise beworben. Allerdings machen diese Verbrechen oder dieses eine Verbrechen im Prinzip ja nur 20 Minuten des Films aus.
Genau, du spielst natürlich jetzt für die Zuschauer auf die von Margot Robbie verkörperte Sharon Tate an, eine reale Schauspielerin, die eigentlich kann man das sagen, das ist ein historisches Faktum, die eben von dieser Manson Family ermordet wurde. Und sie hat in den Trailern einen relativ großen Anteil. Ich sag's jetzt einfach mal, im Film am Ende taucht sie gar nicht so viel aus. Christoph, wie fandst du das?
Ja, also ich habe den Film zweimal gesehen, und beim ersten Mal, wie gesagt, ich bin da rein, ich wusste ja, okay, es geht jetzt hier um Sharon Tate und so. Und ich habe halt die ganze Zeit drauf gewartet, oder ich hatte so eine Theorie während des Films. Ich habe mir gedacht, okay, Brad Pitt wird wahrscheinlich in diese Manson Family gezogen, und dann kommt es irgendwie zum Bruch in der Freundschaft zwischen ihm und Leo. Aber dann kam das einfach nicht. Und das hat mich irgendwie ein bisschen gestört beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal konnte ich mich ein bisschen besser drauf einstellen. Ich wusste ja, was passiert. Und beim zweiten Mal gucken, so viel kann ich schon mal sagen, ist der Film wesentlich höher in meiner Gunst auch gestiegen.
Das ist witzig, dass du das sagst, weil bei mir ist es exakt genauso. Wir haben das vorher nicht abgesprochen. Beim ersten Mal habe ich nämlich ganz ähnlich so wie du empfunden, denn ich habe eine viel klassischere eine klassischere Handlung mir vorgestellt oder einen klassischeren Spannungsbogen. Und das kann man auch schon sagen, der Film widersetzt sich so ein bisschen so einer klassischen Aktstruktur, würde ich sagen.
Ja, absolut. Der Film ist sehr, ja, es ist irgendwie, im Prinzip guckt man 2 Stunden lang oder ja 160 Minuten lang Brad Pitt beim Autofahren zu. Leo, da guckt man dabei zu, wie er einen Film dreht.
Wie er sich den Arsch abschauspielert.
Und man guckt sogar Margot Robbie dabei zu, wie sie ein Buch kauft.
Ja, das stimmt. Und einen Film guckt, ihren eigenen Film.
Genau. Aber wem sonst, wenn nicht Quentin Tarantino, würde man sowas verzeihen. Und ich muss sagen, obwohl der Film sehr langatmig ist und obwohl der wirklich, also stellenweise einfach ein bisschen schleppend ist, hatte mich von der ersten Minute an aber so richtig gepackt und richtig in diese Welt reingezogen. Und auch nach dem ersten Mal gucken, wo ich den eher so mäßig fand, hatte ich trotzdem Bock, den sofort nochmal zu gucken.
Ja, genau, also das hatte ich auf jeden Fall auch. Ich muss das vielleicht ganz kurz ausführen. Ich fand beim ersten Mal, fand ich ihn sehr viel, ist logisch, sehr viel spannender. Also ich habe die ganze Zeit da gesessen und bei verschiedenen Setpieces habe ich mich wirklich, saß ich, wie man so schön sagt, on the edge of my seat. Gerade jetzt, wo er Brad Pitt bzw. Cliff Booth dort zu der Manson Family auf diese Farm geht, das fand ich super spannend und ich hatte da so viel erwartet, was da jetzt Krasses passieren könnte. Und genauso wie es beim Finale, wie das vorbereitet wird, das war total spannend und da muss ich sagen, beim ersten Mal wurden da meine Spannung oder meine Vorfreude und meine Erwartungen ein ganz bisschen enttäuscht, weil ich fand einfach, dass da wurde die Spannung, die aufgebaut wurde, nicht so richtig eingelöst wurde. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Absolut.
Weil im Prinzip, er geht zu dieser Manson Family und du fragst dich, was ist jetzt mit diesem Typen? Und die Auflösung ist so ein bisschen, naja.
Genau. Aber da kommen wir, glaube ich, schon zum Punkt, warum ich diesen Film eigentlich auch sehr gut finde. Und der Film wird, das ist aber auch logisch, komplett getragen von Brad Pitt und DiCaprio. Und viele feiern Leo dafür so. Ich finde aber, Brad Pitt also packt seinen wahrscheinlich sehr gut aussehenden Penis aus und geht ganz schön hart mit diesem Film um. Also er zerstört diesen Film. Er ist aber sowas von der Boss.
Ja, das stimmt.
Und das merkt man, oder das habe ich daran einfach gemerkt, genau in dieser Szene, wo er da hinfährt und in dieses Haus geht, um seinen Freund da zu sehen. Obwohl ich vorher die ganze Zeit dachte, mein Gott, wann passiert denn hier endlich was? Warum muss ich jetzt schon wieder sehen, wie Brad Pitt seinen merkwürdigen Hund füttert? Hatte ich trotzdem richtig Angst, dass Brad Pitt jetzt stirbt. Und das wollte ich einfach nicht. Obwohl man ja eigentlich null was richtig sieht von ihm. Also man lernt ja nicht wirklich was über ihn.
Ja, ich finde, er hat wenig Szenen, wo er jetzt komplett ein Arsch ist. Er ist total nett zu seinem Freund. Also er supportet Leonardo ja die ganze Zeit. Er ist irgendwie nett zu dieser Tramperin. Ich meine, er will die nicht mal flachlegen. Er guckt sogar nach seinem Kumpel, den er da ewig nicht gesehen hat. Eigentlich ist er einfach ein netter Typ und du willst einfach nicht, dass ihm irgendwas passiert, weil er macht und tut. Es ist ja sogar so, dass er, das kann man ja sagen, er ist eigentlich Stuntman. Also die Rolle des Cliff Booth ist eigentlich Stuntman, aber er ist eben so ein bisschen in Hollywood verrufen und deswegen hat er wenig Aufträge und ist jetzt quasi so ein Mädchen für alles, für Leonardo DiCaprio, also für Rick Dalton. Und selbst dieses, dass seine Karriere so ein bisschen den Bach runtergeht, ist ja jetzt nicht, weil er irgendwie ein wirklicher Arsch ist oder so. Eigentlich ist ja Bruce Lee in dieser Szene, wo er seine Reputation so richtig verliert, der Arsch.
Ja, genau, aber das ist auch eine richtig gute Szene.
Also die ist richtig geil. Und da muss man jetzt mal sagen, ich sag das ja ungern, aber die Synchro macht das ein bisschen kaputt. Also da, ich weiß nicht, ob du ihn zweimal auf Englisch gesehen hast?
Ja.
Achso, ja, ich habe einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Und tatsächlich ist Bruce Lee ein bisschen albern auf Deutsch. Also das ist irgendwie nicht so gut. Es ist zwar irgendwie die Stimme, die immer Asiaten spielt, aber irgendwie fand ich das da blöd, während ich das in der Originalsprache richtig geil fand, die Szene. Und ganz ehrlich, ich hätte gern noch ein bisschen mehr Kung Fu gesehen.
Wollen wir nicht alle ein bisschen mehr Kung Fu?
Das stimmt, Christoph. Das stimmt.
Aber diese Beziehung zwischen Rick Dalton und Cliff Booth hat mich so ein bisschen an uns beide erinnert.
Das stimmt, das stimmt.
Es war so ein bisschen so, als wäre Tarantino vorbeigekommen und hätte uns beobachtet, oder?
Ja, ja. Ich habe ein bisschen Angst zu fragen, aber wer ist denn wer?
Ja, ich sehe mich da mehr als Brad Pitt.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Bist du damit einverstanden?
Ja, schon ein bisschen. Das schmeichelt A meinem Ego, was ich ja immer ganz gern habe.
Ja.
Und ich kann das verstehen, weißt du, Leonardo DiCaprio, er ist immer so stark nach außen, weil er der taffe Cowboy ist, aber...
Na, aber eigentlich weiter innerlich, ne?
Er hat auch einen weichen Kern, so, ne? Er möchte auch gerne mal ein bisschen was lesen und er hat, ne? Möchte sich mal mit einer Schauspielerin unterhalten und möchte sich auch mal den Arsch abspielen, so, weißt du, so alles geben.
Ja, ja.
Fand ich gut.
Also. Im Prinzip bist das du.
Im Prinzip bin ich das, ja, stimmt.
So, jetzt habe ich auch noch mal eine andere Frage. Du bist ja von uns beiden der wesentlich größere Tarantino-Fan.
Ja, stimmt.
Ich muss zu meiner Schande auch gestehen, ich glaube, ich habe nicht mal alle Filme von ihm gesehen.
Ja, das ist eine Schande.
Wo würdest du den einordnen jetzt?
Ja, also es ist auf jeden Fall, ist es nicht mein Lieblings-Tarantino, das kann ich direkt sagen. Und davor muss ich sagen, dass sich das noch verändert. Also manche Filme wachsen ja auch wirklich mit der Zeit. Aber ich würde ihn jetzt schon nach Kill Bill und nach Hateful Eight an und nach Pulp Fiction an die vierte Stelle stellen, ja.
Und noch vor Reservoir Dogs?
Ja, vor Reservoir Dogs. Und auch vor jetzt etwas aktuellere und auch vielleicht beliebtere Filme als, ich bin ja kein großer Inglourious Basterds Fan. Und auch vor Django. Weil ich finde, was Once Upon a Time richtig gut macht, ist, er merzt viele Schwächen aus, die Tarantino-Filme bei aller Liebe haben. Und das sind Längen. Das war immer schon, finde ich, ein Problem bei den Filmen. Also bei Django ist einfach die letzte halbe Stunde, ich finde es einfach nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja. Solche Längen hat dieser Film einfach nicht. Insgesamt ist er gemächlicher, aber dafür hält er die Spannung über die ganze Zeit. Und da muss man ja sagen, im Gegensatz zu diesen Mittelhöhepunkten, wo manchmal die Spannung enttäuscht wird, ist das Finale ja eindeutig, da kannst du es nochmal richtig rauslassen. Und das zum Beispiel hat mich auch, das Finale hat mich beim zweiten Teil richtig gehuckt, weil ich die ganze Zeit, ich kannte den Film ja und habe dann die ganze Zeit gesagt, so, boah, geil, gleich geht das Finale los, gleich geht's hier richtig rund. Und da habe ich mich einfach richtig drauf gefreut. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen für einen Film.
Auf jeden Fall, ja. Also wie schon gesagt, für mich die größte Stärke des Films, Worldbuilding, die beiden Hauptdarsteller, Schwächen auf jeden Fall die Länge.
Ja.
Aber viel mehr Schwächen würde ich da gar nicht sehen. Also für mich einer der stärkeren Tarantino-Filme auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch. Also gehört zur besseren Hälfte, würde ich sagen. Ich muss auch sagen, dass mir durch die Bank alle Gaststars, und das sind ja wirklich eine ellenlange Liste, fand ich super cool. Also, gerade jetzt, wenn du zum Beispiel Al Pacino war der Hammer, Kurt Russell, einfach wie ultra cool er war, also das fand ich einfach, also da muss ich sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Ich fand die ganze Manson Family ultra cool gecastet, die hatten ja wenig zu tun und zu sagen, aber trotzdem waren die so gruselig irgendwie. Da hat er alles richtig gemacht. Und ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber der richtig große Star ist eindeutig das Mädel, ne? Die Kleine. Die aus der Serie.
Die Schauspielerin?
Ja, weiß ich nicht, wie die heißt, aber...
Ja, aber du meinst die mit in diesem Film oder in dieser Serie mitspielt.
Genau.
Ja, mit der sich... Ja, die ist richtig cool, das stimmt.
Also, boah, richtig gut, muss ich sagen. Und dann hast du auch, du hast so Leute, die hätte ich überhaupt nicht so richtig eingeschätzt. Zum Beispiel diesen Lappen von The Shannara Chronicles. Mir fällt jetzt gerade auch nicht ein, wie er heißt, aber er spielt ja eine total coole Rolle. Am Ende sogar fast also den Hauptbösewicht. Ja, wieder mal großes Lob ans Casting, möchte ich sagen. Wir reden jetzt schon eine ganze Weile über den Film, aber ich muss dir noch eine wichtige Frage stellen, was ich mich die ganze Zeit habe verkniffen. Und zwar hält ja die asiatisch aussehende Frau aus der Manson Family, die auch hält ja dann diesen Monolog, wo sie erklärt, so ja, wir töten jetzt die Leute, die uns beigebracht haben, über den Tod zu lachen und sowas.
Mhm.
Hast du die Szene vor Augen?
Ja, habe ich.
Und beim ersten Mal hatte ich dann, wo halt 5 Minuten später der ganze Kinosaal in brüllendes Getöse ausgebrochen ist, als man eben jene Darstellerin dann auch mit einem Flammenwerfer röstet. Wie siehst du das? Hast du da einen Beigeschmack oder sagst du gut?
Er hat natürlich einen tieferen Sinn, die Szene, ne? Aber ehrlich gesagt, habe ich so drüber nachgedacht. Ja.
Wie
siehst du das denn?
Ich weiß nicht, ich kann es nicht genau sagen, weil ich bin ja ein großer Fan von jeglicher Art von Geschnetzel auf der Leinwand. Dementsprechend habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt. Das fand ich ein bisschen, also das fand ich persönlich irgendwie doof. Weil die Szenen sind natürlich einfach, kann man jetzt sagen, am Ende gibt es einen relativ harten Gewaltausbruch. Ich meine, es ist ein Tarantino-Film. Ich denke ja, nicht, dass es jemand... Kommt eigentlich nicht überraschend, aber weil der Film so anders ist, kommt es dann doch irgendwie überraschend. Und ich habe mich da um ganz kurze Zeit dann doch ertappt gefühlt und dachte so, ah scheiße, wir sind doch genau wie sie das eben sehen. Aber trotzdem denke ich, sind wir uns einig, dass das eine gute Gewalt, also eine gut gemachte Szene ist.
Ja, absolut. Absolut.
Gut.
Ja, wie gesagt, also jetzt, wo wir auch gerade nochmal drüber geredet haben, habe ich eigentlich wirklich Bock, gleich nochmal ins Kino zu gehen.
Ich auch. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe richtig Lust, eigentlich nochmal mir ein Bier zu kaufen und sich den nochmal anzuschauen.
Ja. Wo wir schon viel über Brad Pitt geredet haben, würde ich mal vorschlagen, gehen wir doch zu dem nächsten Film über. Der könnte man vielleicht so sagen, klassischer Kritikerliebling ist, vielleicht dann aber beim breiten Publikum nicht so gut ankommen wird.
Vielleicht.
Ich spreche von Ad Astra. In der wir Brad Pitt als Astronaut / Mechaniker sehen, also er ist irgendwie Astronautenmechaniker.
Ja, und natürlich auch.
Der durch verschiedenste Umstände auf eine Mission geschickt wird, seinen Vater zu finden, gespielt von Jack Nicholson, Tommy Lee Jones, Alter. ich weiß nicht, was los mit mir ist, ne, aber seit einer Ewigkeit kriege ich diese beiden nicht auseinander. Ich weiß nicht wieso, die sehen nicht mal gleich aus.
Überhaupt nicht.
Naja, gut, also Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones ist so eine Art Legende in der Raumfahrt. Und es kommen zu mehreren, ja, sind das so elektromagnetische Wellen oder sowas?
Ja, würde ich sagen.
Auf jeden Fall so Stöße, die Unfälle und Katastrophen verursachen auf der Erde. Und ist das die NASA? Also auf jeden Fall diese Raumfahrtorganisation, für die Brad Pitt arbeitet.
Nee, es ist tatsächlich das US Space Command.
Ah, okay. Das, ja, die möchten auf jeden Fall Tommy Lee Jones ausfindig machen, weil sie nämlich vermuten, dass der dahinter steckt, obwohl er schon seit mehreren Jahrzehnten als vermisst gilt. Er ist nämlich vor langer, langer Zeit auf eine Mission gegangen und irgendwann ist der Kontakt zu dem Schiff abgebrochen und sie vermuten ihn irgendwo beim Neptun.
Genau, es ist so wichtig eigentlich für den Plot, dass er eben aufgebrochen ist, um fremdes Leben zu finden. Also es ist so, es gab eben vor einer nicht definierten Zeit in dieser Welt mehrere Missionen ins äußere Sonnensystem, was eben die eben einfach erforschen sollten, ob es noch anderes Leben da draußen gibt. Eine sehr interessante Frage. Aber nach diesem Fehlschlag, den eben Tommy Lee Jones bzw. seine ganze Mission erlitten hatte, wurde das eben eingestellt.
Genau. Ja, und was lässt sich sagen? Also ich fand den Film richtig gut. Besonders die erste Hälfte würde ich fast eine 1 unterschreiben. Der fällt dann hinten hin so ein bisschen ab, steht sich ein bisschen selber im Weg. Aber ich kann es absolut verstehen, wenn manche Leute den nicht so gut finden.
Gut, dann kann ich es direkt sagen. Ich finde den richtig scheiße.
Okay, dann fang du doch mal an.
Das dauert ein bisschen. Lehn dich zurück, mein Freund. Ganz
okay,
ehrlich.
Freunde, lehnt euch zurück, schnappt euch ein Bier oder einen Kaffee oder was auch immer.
Nee, kein Kaffee, das wird schon aufreibend genug.
Lauschen wir gemeinsam der wunderbaren Argumentation von Nils Hackbart.
Nee, das wird keine Argumentation, das wird Hate Speech, sag ich ganz ehrlich.
Oh, okay.
Also dieser Film ist er ist die Imitation eines Films. Er ist überhaupt alles, was an diesem Film geil ist, ist irgendwo geklaut. Und alles, was richtig scheiße ist, ist seine eigene Idee. Das heißt, insgesamt ist alles scheiße. Das muss man einfach mal so hart feststellen. Weil der ganze Film, er beginnt mit so einer geheimnisvollen Interstellar, eventuell sogar 2001-mäßigen Spannung, baut das auch die ganze Zeit auf. Also ich dachte wirklich, gleich kommt hier von Richard Strauss irgendwelche Musik. Weil er kopiert, und da wirst du mir zustimmen, er kopiert diese Ästhetik von 2001 und Interstellar aufs Heftigste. Es gibt sogar eine Szene, ich erinnere hier an die älteren Semester unter uns, bei 2001 gibt es ja die berühmte, also Stanley Kubricks Sci-Fi-Klassiker 2001, A Space Odyssey, gibt es eine berühmte Szene, wo der vermeintliche Hauptdarsteller zum Mond, glaube ich, fliegt mit einem kommerziellen Flugzeug, also Raumschiffflugzeug, und sogar exakt dieses Motiv wird geklaut, denn nämlich der Hauptdarsteller alias Brad Pitt fliegt auch mit so einem kommerziellen Raumschiff zum Mond, also schon wieder geklaut und eindeutig schlechter. Es ist schlechter geklaut, es ist nicht mal besser, man sagt ja immer besser gut geklaut als schlecht selber gemacht, aber es ist einfach schlechter. Es ist total schlecht und es sieht vor allen Dingen auch viel billiger aus, als hätten die weniger, wahrscheinlich hatten sie auch weniger Geld, inflationsbereinigt zumindest, aber total blöd. So, dann kommen wir zum Mond, wo das Ganze so eine, da wirst du mir auch zustimmen, das Ganze hat ja so eine fast schon Apocalypse Now-artige Narration des Hauptcharakters, also der Hauptcharakter Brad Pitt spricht die ganze Zeit zu uns in so mal mehr oder weniger tiefgründigen Monologen und hat dann arbeitet dann ja auch so Stationen ab. Also es geht irgendwie, es geht jedenfalls von der Erde dahin und dann, also ich sag's jetzt einfach, weil der so scheiße ist, zum Mond, dann geht's zum Mars und dann geht's natürlich weiter. Und dann werden auch diese Stationen so abgearbeitet und auch das ist wieder geklaut, weil dann kommen sie nämlich auf den Mond und das Erste, was er sagt, so, ja, hier, die Mondkolonie ist nur ein Abklatsch von unserer Erde, wir entfliehen dahin und alles, was wir dann machen, ist genauso wie vor dem, was wir geflohen sind. Das ist genau wie, wirklich, wo die in Apocalypse Now an diesen Army-Stützpunkt kommen, wo diese amerikanische Unterhaltung mitten im Nirgendwo geboten wird. Auch wieder, aber schlechter geklaut, weil das ist an sich, sieht das interessant aus, aber du bist nur 5 Minuten da und du denkst so, boah, krass, die haben solche Mondkolonien. Und dann geht der Fuck richtig los. Dann setzen sie sich in 3 Mondmobile, die direkt aus den 60ern stammen. Und dann kommen, es ist kein Witz, dieser Film sieht so ernsthaft aus, aber dann kommen Mondpiraten. Mondpiraten, Christoph. Und dann gibt es eine Mondschießerei, die einerseits auf so hyperrealistisch macht mit, oh, es gibt im Weltraum keinen Sound und sowas. Star Wars ist so peinlich, dass sie das machen. Gleichzeitig aber so bescheuert, wie die da alle sitzen, zu 6 auf diesem fahrenden Rambock, beschießen sich da. Ich hab ganz ehrlich, also wie sollen die Piraten so funktionieren? Die haben 3 Rover gehabt, haben nichts. Was wollen die da auch erbeuten auf diesen Mondrovern? Wirklich total bescheuert. Gleichzeitig stehen da Installationen auf diesem Mond rum, wo ich denke, ja, die haben halt 70 Milliarden gekostet oder sowas, aber ja, lass uns Piraten werden, um 3 Mondrover zu klauen. Gleichzeitig wird da so eine Kriegslandschaft aufgebaut, die überhaupt nicht dahin passt, total bescheuert. Ich muss jetzt ein bisschen beeilen, aber dann kommen wir, dort geht's dann weiter auf den Mars. Der Mars ist dann exakt wie diese Brücken, also diese Station bei der Brücke bei Apocalypse Now. Wo alles ist so düster, alle Leute sind irgendwie komisch, es wird so mit Hell-Dunkel-Kontrasten gespielt. Richtig bescheuert, gleichzeitig ist diese Welt total inkonsistent, weil plötzlich gibt es schon Leute, die auf dem Mars so, also die erwachsen sind, aber auf dem Mars geboren sind. Total komisch. Gleichzeitig ist auch überall normale Schwerkraft, was ich total komisch fand. Und dann, jetzt pass auf. Er macht diese Übertragung, dann wird eine Mission zu Tommy Lee Jones geschickt und er muss sich in diese Rakete reinkämpfen, indem er sich von außen so wie Wally so festhält und dann geht er rein. Oh Gott, das war wirklich der Tiefpunkt. Da geht's richtig bergab. Und dann, ach Gott, erst wird es so aufgebaut, als wäre das jetzt hyperrealistisch, der Film. Alles ist so total physikalisch genau. Aber dann geht's plötzlich los, dann geht's komplett, wird's komplett verrückt. Wie, wir springen jetzt zu der Situation, wo er bei Tommy Lee Jones angekommen ist. Und dort sind einerseits plötzlich die Monde die Ringe des Neptuns sind nur so 200 Meter breit, gleichzeitig aber total dicht, was physikalischer Quatsch ist, könnt ihr bitte mal googeln. Dann nimmt er sich eine Tür als Schutz und springt damit, ohne irgendwelche Zielmarkierungen, von seinem Raumschiff zu dem Raumschiff von Tommy Lee Jones. Und ich dachte so, nee, Alter, das könnt ihr mir jetzt nicht verkaufen. Das ist so bescheuert, dass ich umfalle. Oh, und jetzt der Schluss. Der Schluss ist ja wirklich, tut mir leid, Spoiler an alle, die das jetzt noch, die den Film sehen wollen. Hört weg. Aber die ganze Prämisse des Films ist, oh Mann, Tommy Lee Jones, er hat so weit in die Ferne geschaut, um das Leben zu finden und die Liebe. Dabei hätte er doch die Liebe bei seinem Sohn auf der Erde finden sollen. Das ist exakt dieses bescheuerte Wandtattoo, was komische Leute in der Küche sich angesprayt haben, so dieses, warum in die Ferne schauen, wenn das Gute doch so nah ist. Und das ist die ganze Prämisse dieses Films. Der Film verarscht einen, indem er einem eine coole Science-Fiction-Geschichte verkauft und ein billiges Wandtattoo liefert. Ich bin empört. Empört, Christoph. Ich droppe das Mic so. Stellt es euch vor.
Okay. Ja, vielen Dank für diesen sehr differenzierten Einblick. Wo fange ich an? Diese ganze, was du angesprochen hast, was du meinst, was geklaut ist, diese ganze Ästhetik und Ähnlichkeiten zu anderen Filmen ist mir auch aufgefallen. Auch das mit dem Raumschiff habe ich auch sofort gedacht, Alter, das ist 2001.
Und stimmst du mir zu, dass es schlechter ist?
Bitte?
Findest du es nicht auch schlechter?
Ja, lass mich erstmal ausführen. Also, anders als du, habe ich das aber nicht als billige Kopie empfunden, sondern eher als eine Art Hommage. Und genau die Apocalypse Now Narration.
Aber hast du auch doch erkannt, oder nicht?
Ja, habe ich. Das sag ich doch gerade. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt nicht als billige Kopie empfunden. Und ja, es fällt mir schwer, da jetzt was dagegen zu halten. Also alles, was du so schlecht fandest, fand ich ehrlich gesagt richtig gut. Also mich hat der Film gepackt. Ich war.
Warte mal.
Ergriffen.
Die Mondpiraten?
Haben mich jetzt nicht so gestört.
Was? Warum nicht?
Weil ich das so verstanden habe, gerade diese ganze Mondszene ist doch, steht doch schon für den Film an sich. Es geht ja um Abnabelung, es geht um Empathie, es geht um, wo wollen wir hin? Und diese ganze Tragik des Films ist doch gebündelt in dieser Mondszene. Er kommt da an und vorher wird ja diese ganze Weltraummissionen werden ja einfach verkauft als das Gute und wir müssen jetzt schauen, dass wir einen weiteren Planeten finden, wo wir leben können. Wir müssen gucken, dass wir vor all dem entfliehen, was wir auf der Erde angerichtet haben. Und dann kommt Brad Pitt am Mond an, alles ist kommerzialisiert. Es gibt sogar eine DHL-Filiale im Hintergrund.
Das war cool.
Du hast Kriege auf dem Mond, also die Menschheit versucht etwas Gutes zu tun, kriegt es aber nicht auf die Kette und bringt eigentlich denselben Scheiß, was sie schon auf der Erde gemacht haben, jetzt ins Sonnensystem. Und da finde ich, da haben diese Piraten perfekt ins Bild gepasst.
Ja, ganz ehrlich, so allegorisch kann ich das jetzt, was du sagst, schon nachvollziehen. Trotzdem hat es mir zu dieser hyperrealistischen Welt, fand ich es einfach, hat da nicht hingepasst. Dann hätte man das irgendwie anders darstellen sollen. Also.
Ja, ich meine, ich habe halt auch gedacht, okay, also es gibt da jetzt anscheinend Kriege, was geht da ab? Und ich war immer so ein bisschen verwirrt, für wen Brad Pitt jetzt eigentlich arbeitet. Ich habe das nicht so richtig kapiert, ob das jetzt eine Firma ist, so SpaceX-mäßig. Manchmal wirkte das nämlich wie SpaceX und manchmal wirkte das halt wie NASA oder halt irgendwas Staatliches. Das hatte mich immer so ein bisschen rausgezogen, aber nichtsdestotrotz, ich fand Brad Pitt hervorragend. Ich gebe eine ganz vorsichtige Prognose ab. Ich könnte mir vorstellen, da könnte die eine oder andere Nominierung für folgen.
Wette ich gegen.
Ja, lass uns doch live on air wetten.
Du willst mir jetzt nicht ernsthaft sagen, dass er dafür einen Hauptdarsteller-Oscar bekommen soll?
Ich möchte nur sagen, dass ich glaube, dass er eine Nominierung erhalten wird.
Glaube ich nicht. Also ich könnte mir eventuell vorstellen, dass es dafür sowas wie eine Tonschnitt oder sowas gibt.
Ja, aber lass uns bei Brad Pitt bleiben. Also ich wette, er bekommt eine Nominierung dafür.
Ja, muss ja bester Hauptdarsteller sein.
Ja.
Entschuldigung,
das meine ich auch damit. Also er bekommt auf jeden Fall die Nominierung für beste Hauptdarsteller.
Ja, okay, wette ich gegen.
Alles klar, über den Wetteinsatz können wir uns ja nochmal Gedanken machen. Ich möchte keine wertvolle Sendezeit damit
alles klar
verschwenden. Genau, aber wie gesagt, und dann die Interaktion mit Tommy Lee Jones und also die beste Szene ist aber eigentlich die, in der er versucht, diesen Funkspruch abzulassen. Also da war ich wirklich, da war ich hin und weg, da war ich fertig mit der Welt. So überzeugend und ergreifend gespielt, wirklich sehr gut. Und ja, das mit dem Schild, da muss ich dich kurz korrigieren, er springt nicht von seinem Schiff zu Tommy Lee Jones, sondern andersrum. Weil es wird ja diese Atombombe gezündet und er genau, er springt dann von Tommy Lee Jones Schiff zu seinem.
Okay.
Und da habe ich auch wirklich gedacht, Leute, also das hättest du dir jetzt verkneifen können. Ansonsten, ja, mir haben die Bilder gefallen, mir hat die Ästhetik gefallen. Genau, aber ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, ich kann mir halt vorstellen, dass die Mehrheit diesen Film nicht gut findet, vor allen Dingen wahrscheinlich auch wegen des Marketings, wegen der Trailer, weil er ja schon, er wirkt wie ein Sci-Fi-Thriller, was man dann bekommt, ist aber eher, kann man es Charakterstudie nennen?
Ja, würde ich sagen. Also es ist zumindest eine Studie über eine Vater-Sohn-Beziehung, hast schon recht.
Genau.
Aber deswegen muss mir ja das muss mir dafür, also deswegen muss mir ja das Ende, selbst wenn ich das jetzt alles das habe ich jetzt in meiner Kritik, habe ich das vermischt. Aber selbst wenn ich dem Film gebe, dass er eben kein 2001 oder Interstellar ist, wenn es eine Charakterstudie ist, dann finde ich ehrlich gesagt die Charakterstudie nicht gelungen. Weil das, was der Film mir sagt, finde ich dafür dann ein bisschen, also groß aufgebaut und dann kommt irgendwie nichts dahinter. Ich war groß ernüchtert, was jetzt eigentlich, warum macht er nichts gegen diese Entladung oder hat er sie sogar selber, er hat sie ja nicht selber, also Tommy Lee Jones hat sie ja nicht selber ausgelöst, aber er macht auch nichts dagegen. Also ich habe schon verstanden, dass der traurig ist, aber was ist denn jetzt, was ist seine Mission, Mann? Also was macht ihn aus? Ihm macht aus, dass er traurig ist, dass er nichts gefunden hat? Er hätte zu Hause bleiben sollen?
Er ist auch durch die Einsamkeit wahnsinnig geworden.
Aber das ist doch auch schon eine scheiß Aussage, wo man so sagt, das lohnt sich nicht, Raumfahrt. Warum sollen wir das machen? Wir tragen ja nur unseren...
Das stimmt ja nicht, der Film sagt ja nicht, Raumfahrt lohnt sich nicht.
Ja doch, weil also der Mars ist scheiße, der Mond ist scheiße.
Diese ganze Raumfahrtgeschichte ist ja eher dazu da, den Film zu verpacken. Aber der Inhalt dieses Pakets ist ja was völlig anderes.
Ja, die Aussage ist eben, er ist weggegangen für seine Leidenschaft, aber hätte er zu Hause bleiben sollen bei seinem Sohn und bei seiner Familie.
Es geht vielleicht auch mehr darum, so eine gewisse Balance im Leben zu finden und keinen Wunschträumen hinterher zu rennen, die du vielleicht eh nicht erreichen wirst, um dann das wirklich Wichtige im Leben zu vergessen.
Ja, das stimmt, aber es wird schon so dargestellt. Am Ende sagen sie ja noch, sie hat viele Daten mitgebracht oder so. Aber diese Mission ist ja trotzdem ein unglaublicher Schritt gewesen. Und es wird so dargestellt, als wäre das alles für die Katz gewesen, nur weil die da jetzt nicht E.T. gefunden haben.
Ja, wird das so dargestellt. Ich glaube, er selber, also Tommy Lee Jones, er sieht das als Scheitern.
Ja, okay, also ich gebe dir da was. Ich finde, du hast schon im Prinzip, steckt das da irgendwo drin, aber er ist halt unter einer ganzen großen, fetten, dampfenden Ladung Kot begraben. Also man muss schon sich diese langen Handschuhe anziehen und ganz schön wühlen, um das zu finden. Und ganz ehrlich, ich war irgendwann nicht mehr bereit, das zu machen. Also ich fand die gerade den letzten Akt fand ich so bescheuert, also gerade auch das mit dem, also wie er zwischen den Raumschiffen hin und her ist, fand ich so blöd. Diese Erklärung, also diese Wellen, die dann auch einfach nur so ein MacGuffin waren. Nee, also ich geb dir, was du sagst, du hast schon recht, aber mir hat das nicht gereicht, sorry.
Ja, ich würde gerne noch länger darüber reden, aber in Anbetracht der Zeit sollten wir weitermachen.
Ja, das stimmt. Vielleicht machen wir das bei einem Bierchen nochmal.
Entschuldigung, was hast du gesagt?
Vielleicht machen wir das bei einem Bierchen nochmal.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns doch über unseren allerliebsten Clown sprechen. Pennywise ist zurück nach 27 Jahren. Betreibt er wieder sein Unwesen in Derry. In It Chapter 2 sehen wir den Club der Verlierer als Erwachsene. Sie kehren zurück, um ihm ein für alle Mal das Handwerk zu legen.
Ja, vielleicht könntest du noch einmal eine ganz kurze Zusammenfassung des ersten Teils und des und der Handlung vielleicht nochmal ganz geben. Aber wirklich jetzt in zwei Minuten.
Ja, okay, der Film, also in, im ersten Teil sehen wir eine Gruppe von Jugendlichen in Derry,
Maine.
Was ist denn das, Maine, ne?
Ja.
Und es, es beginnt, dass Kinder verschwinden, unter anderem der kleine Bruder von einem der Hauptdarsteller, dessen Namen ich vergessen habe. Also der Bruder heißt Georgie und der
ist Bill. Der Bruder,
der jetzt von James McAvoy gespielt wird.
Ja, genau.
Als Erwachsener.
Ja, das ist Bill. Bill Danbrough.
Ah, Bill, genau, ja. Genau, und hinter diesen Morden an Kindern und dem Verschwinden von Kindern steckt ja eine böse Macht, die oft als Clown auftritt, genannt Pennywise. Und alle dieser Kinder haben ihre Erfahrungen gemacht mit Pennywise, stellen sich in einem finalen Kampf gegen ihn und schaffen es, ihn vermeintlich zu besiegen. Und am Ende des Films schwören sie sich, sollte es, wie sie das Monster nennen, irgendwann zurückkommen, kehren sie zurück nach Derry, um nochmal gegen ihn zu kämpfen. Und das passiert in Chapter 2.
Ja, Christoph, das würde ich sagen, hast du ganz gut zusammengefasst. Jetzt teile doch mal mir und dem geneigten Zuschauer und Zuhörer mit, wie du das Ganze findest. Erstmal vielleicht, wie fandst du die Schauspieler, das Casting? Hast du die Leute wiedererkannt?
Ja, klar. Also James McAvoy ist ja bekannt, hat mir allerdings nicht so gut gefallen, muss ich zugeben. Der lässt ein bisschen nach. Also James, wenn du das hörst, denk mal drüber nach, was du alles in Zukunft noch so machen willst. Bill Hader spaltet ja so ein bisschen die Leute. Jessica Chastain. Ja, also Cast klang erstmal vielversprechend und damit gebe ich schon ein bisschen einen Ausblick auf meine Wertung. Ich fand den Film super scheiße. Er ist sowas von generisch, also besonders der Mittelteil, da wäre ich fast aufgestanden und gegangen, weil, also du weißt einfach, was passiert. Also ich habe selten in einem Film aber sowas von deutlich den immer wieder selben Ablauf erkannt. Also du wusstest spätestens nach der dritten Szene oder nach der zweiten Szene, wann kommt der Schreckmoment und was passiert gleich. Ich spreche da also vom Mittelteil, weil es wird so eine dämliche Handlung darum aufgebaut. Jeder muss irgendwie in Derry etwas finden, was ihm wichtig ist, und so sehen wir im Mittelteil, also jeder dieser, ich glaube es sind 6 Charaktere, wie sie alleine durch Derry laufen und dann eine Erfahrung mit Pennywise machen, und wirklich jede dieser Szene läuft gleich ab und du hast immer denselben bescheuerten Jumpscare. Jumpscare ist ein Thema an sich, habe ich schon ganz oft gesagt, ist die niederste Art an Horror, aber das wird so inflationär in diesem Film eingesetzt. Also die stärkste Szene ist ja eigentlich die, in der Jessica Chastain in ihre alte Wohnung geht, das mit der alten Frau, was man ja schon im Trailer oder war ja eher ein Teaser,
ja,
gesehen hat, die jetzt aber in der finalen Version vom Schnitt aber sowas von bescheuert ist. Und dann machen sie nochmal so ein dämliches CGI-Monster draus. Also ich mochte den ersten Teil, eigentlich war jetzt auch nicht der beste Film, den ich je gesehen habe, aber war okay, aber das hier, das ist nix.
Ja, ich kann dir da bei diesen Episoden, fand ich leider auch, dass die ein bisschen blöd ablaufen, auch dadurch, dass die ja irgendwie alle allein sein müssen. Aber dadurch hast du auch so ein bisschen, dass die ja alle gar nicht, dieses Ensemble, dieser Losers Club, gar nicht mehr zusammen ist. Und das ist ja eigentlich das, was man gern sehen möchte. Und das fand ich ein bisschen schade. Und dann muss man sagen, dass auch die einzelnen Episoden auch von ihrer Qualität leider sehr unterschiedlich sind. Also ich finde zum Beispiel die Episode von Bill Hader durchaus cool. Also weil die ja auch ein bisschen was Neues macht, diese kleine Musical-Nummer und so.
Ja.
Also die fand ich schon ganz nett. Allerdings sind die anderen doch bis auf Jessica Chastains wirklich ja, bisschen langweilig, fand ich schon fast.
Ja, genau. Und ich fand halt auch wirklich, das war teilweise wirklich so ein Fremdschämen, dieses fast schon diese Nebenhandlung mit James McAvoy und diesem kleinen Mädchen.
Ja, das stimmt. Und du denkst ja auch so...
Also wie er es dann so anschreit und so, ne? Und oh Gott.
Ja, und es ist so eine blöde Szene, sowas passiert andauernd, es ist so dieser, der Typ, der die Wahrheit kennt, aber dem keiner glaubt so richtig, weißt du, und dadurch wirkt er bescheuert. Ist halt so ein Trope, das ist so 1000 Jahre alt und es ist einfach blöd, weil warum sollte er sich, er hat's doch, ich meine, klar, sie haben auch viel, aber er war schon im ersten Teil, wo er das Trauma erlebt hat, war er nicht so. Warum sollte er denn jetzt so sein? Also ich finde, ja, das passte überhaupt nicht, dass er so, er hat ja nicht mal, als sein Bruder wirklich gestorben ist, weil er, ich meine, er war natürlich investiert und sowas, er hat ja wirklich dafür gesorgt, dass die weiterforschen und so, aber er war nicht gleichzeitig so, er war nicht so irre und so irrational und ja, gleichzeitig ein Punkt, den ich gern ansprechen würde, der mir jetzt, ich kann es gar nicht genau sagen, wo, aber besonders auffällt, und zwar dieser Film generiert Schock. Das hat der erste auch schon gemacht, aber nicht ganz so hart, fand ich, indem er Gewalt an Kinder zeigt. Gerade jetzt, wo das Mädchen in diesem Spiegelkabinett stirbt.
Ja.
Und ich meine, das war im ersten Teil mit dem Bruder und dem Arm auch schon heftig. Aber jetzt beim zweiten Mal ist es mir doch deutlich mehr aufgestoßen. Und ich finde, das ist jetzt so eine, ohne da jetzt irgendwie, keine Ahnung, so elterlich zu klingen, aber finde ich auch nicht so eine geile Art von Horror, weil indem du einfach irgendwelche so bestehende Tabus nochmal brichst, das kann funktionieren und ist vielleicht in so einem extremen, wie heißt das denn noch, diese extremen französischen Horrorfilme oder so, kannst das machen, aber ich finde in so einem Film, der auch in weiten Teilen wirklich lustig ist, fand ich das ehrlich gesagt ein bisschen unangebracht. Ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist.
Ja, vor allen Dingen, also exemplarisch für diese These steht ja diese Szene bei dem Baseballspiel, wo Pennywise sich auch noch irgendwie ein kleines Mädchen schnappt.
Genau.
Das einfach, also gebe ich dir Brief und Siegel drauf, die Szene haben die da reingemacht, um nochmal so ein bisschen Schocker reinzuhauen, weil das wird nie wieder erwähnt, es wird nie wieder gesagt so, oh, da ist noch ein Kind verschwunden oder ermordet worden oder so. Die Szene wirkt sowas von deplatziert, also du weißt ja, was ich meine, ne?
Ja, genau, ich weiß, unter der Tribüne.
Ja, genau, also es ist so, das hat mich richtig aufgeregt.
Ja, genau, das fand ich auch, und dann eben später in der Episode von Bill, in dem Spiegelkabinett, da fand ich es auch, ja, also ich fand es da ein bisschen unplatziert, weil mir hat nämlich deutlich besser der Teil gefallen, der ein bisschen in die Horror-Comedy-Richtung geht. Weil so richtig gruselig ist der Film ja nun mal leider nicht, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ich bin ja durchaus, ich schätze Bill Hader, und mir hat das Ganze gut gefallen. Ich fand immer die Szenen, wo die sich gut verstanden haben und wo es lustig war und so, ganz ehrlich, da hatte ich eine gute Zeit mit dem Film. Und ich finde die Truppe, auch die erwachsene Truppe, finde ich nett, sympathisch, würde ich mir gern mehr von angucken, ehrlich gesagt.
Ja, würde ich so unterschreiben. Ja. Aber wie gesagt, also von mir, ja, ich kann mal gerade nachgucken, wie viele Sterne ich denen gegeben habe.
Ich weiß es. 2,5.
Aber 2,5, ja. Also. Ja, nee. Also von mir ein Nee. Und du?
Also ich finde, man kann sich den angucken. So verkehrt ist er nicht. Er macht einen jetzt nicht sauer, so schlecht ist er wie bei Ad Astra. Ist einfach so ein bisschen, ja.
Das ist halt ein Horrorfilm, wie du ihn eigentlich überall sehen kannst, selbst bei anderen Low-Budget-Produktion. Und das ist, glaube ich, das, was mich so ein bisschen aufregt. Weil du hast ja mit Pennywise einen Bösewicht oder einen Gegenspieler, was eigentlich wirklich, also was ja, was so viel Potenzial bietet, und das wird einfach nicht ausgenutzt. Ich habe schon beim ersten Teil gesagt, klar, ne, dieser Fernsehfilm, der sieht scheiße aus und so, und der hat ganz, ganz viele Fehler oder so. Aber die Pennywise-Darstellung ist da wesentlich besser als jetzt hier in diesem Remake.
Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ja, also genau, also man hätte halt von dem, der Cast, wie er da ist, sorgt halt dafür, dass man ein bisschen höhere Erwartungen hat. Weißt du, wenn da James McAvoy und Jessica Chastain mitspielen, dann erwartest du so einen A-Lister-Film, weißt du, so einen Blockbuster. Und es ist dann eher eine etwas hochwertigere Version von so einem Netflix-Horrorfilm.
Ja, vielleicht ganz kurz ein kleiner Exkurs, wo wir jetzt ja schon bei Stephen King-Filmen sind. Hast du den Trailer zu Dr. Sleep gesehen?
Ja.
Alter, ich bin so gehypt. Boah, Junge.
Also ich habe ehrlich gesagt nach... ich habe den Trailer, ich würde sagen, die ersten 15 Sekunden gesehen, habe dann die Augen zugemacht. Weil ich eigentlich, ganz ehrlich, zweiter Teil von The Shining geht man eh rein. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht so viel, was jetzt so handlungsmäßig drin vorkommt. Aber ich meine, es ist mit Obi-Wan. Also ganz ehrlich, es ist gekauft, ne?
Schief geht's. Ja. Also, du kannst dir den Trailer ruhig angucken, weil, also, bist du eigentlich so in den Stephen King-Romanen bist du unterwegs?
Leider, muss ich jetzt mal sagen. Ich versuche mich ja immer als der Buchleser hier zu präsentieren, aber ich habe noch keinen Stephen King-Roman zu Ende gelesen.
Ja, also ich auch nicht. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich weiß halt nur, dass das halt der Junge aus Shining ist, der ist halt jetzt erwachsen ist und ja. Aber wie gesagt, also vielleicht wenn man das Buch kennt, dann merkt man vielleicht schneller, worum es in dem Film geht. Aber wenn du es nicht weißt, dann kannst du dir den Trailer ruhig angucken, weil ich wüsste jetzt nicht, worum es geht.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe dann die Musik habe ich ja gehört und es läuft dann ja diese Melodie von, wie heißt das denn, dieses mit Dream a Little Dream for You? Diese Trailer-Musik. Und das hat mich schon gehuckt. Also ich hab Bock drauf. Wird geil.
Ja.
Aber eigentlich gucke ich auch alle Filme mit Ewan McGregor.
Apropos wird geil, erzähl uns doch mal, wie geil Downton Abbey ist.
Ach Christoph, schön, dass du fragst. Schön, dass du fragst. Diese Höflichkeit, die ist, würde ich sagen, auch einer der Stärken von Downton Abbey. Ich gebe das gerne zu. Ich bin ganz großer Downton Abbey-Fan. Ich habe das immer am Anfang so mitbekommen. Downton Abbey scheint ein großes Ding zu sein irgendwie. Habe mich aber nicht so richtig dran getraut, weil ich auch... Es sieht halt einfach von den Bildern, die man bei Netflix sieht und so, ein bisschen lame aus. Aber dann hat mich... ich weiß gar nicht, ich glaube, meine Freundin hat mich am Anfang einfach gesagt, wir gucken das jetzt. Und dann, bam, ich war sowas von gehuckt. Diese Serie ist der Shit. Also jetzt hier, wir sind ja kein Serienpodcast, aber okay, das ist jetzt vielleicht auch kein super krasser Geheimtipp. Aber wer es noch nicht geguckt hat, Downton Abbey, es ist der Hammer. Und es ist ganz verrückt, weil es hat eine ähnlich geile Dynamik wie Gossip Girl. Also hat zwar ein komplett anderes Setting und obwohl es auch irgendwie um so eine Upper-Class-Familie geht. Aber trotzdem, die Figuren sind alle so cool, dass man total Bock hat, denen bei ihrem Leben zuzuschauen. Gleichzeitig hat man eben diese coole Verknüpfung mit historischen Ereignissen. Es ist so, dass zum Beispiel am Anfang der ersten Staffel beginnt plötzlich der Erste Weltkrieg und obwohl man weiß, welches Jahr es ist, ist man plötzlich so, bam, scheiße, krass. Und das passiert eben, würde ich sagen, bei ganz vielen Ereignissen des 20. Jahrhunderts. Die Serie hat auch ein ganz tolles Finale eigentlich, aber es gibt eben noch Raum für einen Film und der Film kam jetzt. Und der Film spielt mittlerweile, es ist 1925, die erste Staffel spielt 1913 und 1914. Und man kann in dieser Serie eben sehr schön so das Werden unserer oder der aktuellen britischen Gesellschaft nachvollziehen. Das klingt gar nicht so interessant, ist aber mega cool. Und genau da macht der Film eigentlich weiter, weswegen ich, was ich gleich vorausschicken möchte, der Film ist überhaupt nichts für Leute, die Serie nicht gesehen haben. Also wenn ihr die Serie nicht geguckt habt, braucht ihr eigentlich ins Kino gehen, weil der Film erklärt gar nichts. Der Film stellt niemanden vor. Es gibt auch keinerlei so ätzende, wie man es manchmal bei Serienverfilmungen hat, so irgendwelche, die Bösewichte erklären nochmal, wer ist, damit jetzt alle wissen, wer was ist oder sowas. Gibt es nicht. Wenn du die Serie nicht gesehen hast, hast du halt keine Ahnung, wer Mary Crawley ist. Und das sollte man wissen. Ja, der Film, kann man sagen, hat den gesamten Cast der Serie wieder übernommen, bis auf, wie heißt sie denn noch? Lily James, die leider, danke, die Regie, die auch eine große Rolle in der Serie hat, spielt leider nicht mit, aber sonst hat man wieder Maggie Smith, die man aus Harry Potter kennt, man hat Hugh Bonneville, der die ganze Zeit den Patriarchen spielt. Es ist, wenn man britisches Fernsehen kennt, kennt man viele der Darsteller. Was kann man noch sagen? Ja, der Film nimmt alle guten Elemente der Serie und packt da nochmal eine Schippe drauf. Du siehst, es gibt mehr Budget, es gibt mehr Darsteller, wird ein riesiger Kostümfilm, du hast ein bisschen Politik. Ja, es ist eigentlich eine ganz tolle Charakterzeichnung der britischen Gesellschaft im frühen 20. Jahrhundert. Gleichzeitig hast du richtig schönes Drama. Eigentlich ist es wirklich, es ist der Film in so ein, wenn du der Film ist so ganz viel Goldstaub und dann wird das Ganze zu so einer süßen Dublone gepresst und Bob, das ist der Film. Also an alle da draußen und auch an dich, Christoph, du kannst ja ganz kurz sagen, was du davon hältst. Schaut euch die Serie, schaut euch den Film an, ist super.
Ja, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil ich habe weder die Serie noch den Film gesehen.
Aber du willst ja bestimmt dem eine Chance geben.
Bitte?
Du willst dem ja bestimmt eine Chance geben, oder?
Ja, ich habe da noch andere Sachen auf dem Zettel, aber vielleicht gucke ich mal rein.
Ja. Ja, du willst ja vielleicht auch deinen Horizont mal erweitern.
Ja, könnte man sich überlegen.
Na gut. Ja, komm, ich höre jetzt auf. Ich sehe schon, das ist, da wird, ja, das ist nicht so deins, ist ja in Ordnung. Wo springen wir als nächstes hin?
Wollen wir als nächstes nach Schweden?
Ja, lass uns nach Schweden gehen.
Genau, also wir sprechen jetzt über Midsommar, den neuen Film von Ari Aster, den viele vielleicht kennen durch sein Erstlingswerk Hereditary, was ja weithin gefeiert wurde, der Film, von mir persönlich auch, und mit Midsommar.
Ich glaube, das war die zweite Episode oder so, ne?
Du hast was gesagt?
Ja, ich glaube, das war so zweite Episode oder so.
Hereditary?
Ja, wo du den empfohlen hast. Das ist schon also lange her.
Ach so. Ja, er ist letztes Jahr rausgekommen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, es geht um... Ja, um was geht es? Das ist eine gute Frage. Es geht um eine Beziehung zwischen zwei Studenten, amerikanischen Studenten. Und ich muss jetzt wirklich zu meiner Schande gestehen, ich habe große Probleme, ihren Namen auszusprechen, aber Danny, das ist der Hauptcharakter, wird gespielt von Florence Pugh?
Das ist ja cool.
Nennen wir sie Florence. Und sie erleidet am Anfang des Films einen Schicksalsschlag. Ich möchte nicht verraten, was für einen, weil gerade die ersten 10, 15 Minuten hauen die aber sowas von fett in die Magengrube, dass ich es schade finde, wenn ich das jetzt vorher verraten würde. Sie hat also am Anfang einen schweren Schicksalsschlag. Ihr Freund, der nicht so sehr investiert in diese Beziehung, wie sie es tut, möchte mit seinen Kumpels nach Schweden fahren zum Midsommerfest, denn ein Pelle, das ist ein Kumpel von Christian, der schwedische Austauschstudent, und ja, möchte seine Freunde mitnehmen dahin. Unter anderem sehen wir da Will Poulter, den man ja vielleicht aus Wir sind die Millers kennen. Und die anderen kann ich alle gar nicht. Genau, und Florence, also Dani, sie ja, lädt sich selber ein, mitzukommen, Schrägstrich, wird aus Mitleid mitgenommen. Und ja, so beginnen sie die Reise nach in die schwedische Provinz, ich weiß gar nicht mehr, wo es ist, um da diesem Midsommerfest teilzunehmen. Und es beginnt so, ja, eine ganz weirde Handlung irgendwie, die wirklich sehr schwer ist, ja, zusammenzufassen. Es gibt merkwürdige Rituale, es ist halt dauernd hell, ne? Das ist ja ganz typisch ja für diese Zeit dort oben, dass es ja nie wirklich dunkel wird. Sie sind dauernd auf Drogen, sie werden immer mehr in diese Welt und diese Welt der Rituale und so weiter hineingezogen.
Ja, du hast das ja noch gar nicht gesagt, es geht quasi um so einen heidnischen Kult irgendwie oder so eine Sekte, oder nicht?
Ja, achso, genau. Also es ist jetzt kein einfaches Dorf, das ist eine Sekte, in der sie alle sich, ja, also die Älteren sind halt die Väter und Mütter und die Gleichaltrigen sind halt dann Geschwister. Aber sie sind natürlich nicht biologisch miteinander verwandt. Also es ist sehr abgeschieden, aber es sieht wunderschön aus. Und da bin ich auch schon beim Punkt. Einer der absoluten Punkte, warum man diesen Film sehen müsste, ist die Kameraarbeit. Ich habe selten so gute Bilder gesehen. Also es sieht Hammer aus, wirklich. Es sieht so gut aus. Alleine dafür lohnt sich der Gang ins Kino. Und diese ganzen, sobald die wieder auf Droge sind, also diese ganzen Pilztrips, die sind sowas von gut umgesetzt. Du siehst so im Hintergrund ist alles so am Wabern und verschwommen und auf dem Trailer hat sie ja auch so eine Blumenkrone auf, und den hat sie natürlich später auch auf. Und dann sieht man auch immer so, eine Blume ist immer so am, ja, wie sagt man, also so am Wabern und am Pulsieren, so dass du irgendwann selber denkst, Junge, was habe ich gerade genommen? Der fällt nach hinten hin allerdings derbe ab, muss ich gestehen. So dass der bei mir dann eher so im oberen Mittelfeld bei der Bewertung gelandet ist.
Du hast ihm 3,5 Punkte gegeben.
Gleiches Spiel wie bei Once Upon a Time in Hollywood, während ich so darüber rede. Eigentlich habe ich Bock, den nochmal zu gucken. Weil ich auch glaube, da sind so viele Einzelheiten, die ich vielleicht verpasst habe. Also es ist halt einer dieser Filme, wo man wirklich auch mal in den Hintergrund des Bildes gucken sollte. Und da kann man viel sehen und entdecken. Der ist sehr langatmig, wirklich sehr, sehr langatmig. Der zieht sich unfassbar. Ist an manchen Stellen, ich glaube, unfreiwillig komisch.
Boah, Alter, 148 Minuten.
Bitte?
148 Minuten.
Ja, der geht 148 Minuten. Das ist halt einer der Negativpunkte. Der ist wirklich, also, er wäre nicht zu lang, wenn er vielleicht ein bisschen, wenn er sich nicht so ziehen würde. Es ist nicht so ein so, er geht nach vorne Horrorfilm, er haut dir nicht so sehr auf die Fresse, wie es vielleicht Hereditary noch getan hat. Und ich denke, wenn man den Film mit einem Satz beschreiben sollte, stellt euch das Ende von Hereditary vor und dann habt ihr im Prinzip die Ästhetik und die Handlung und das Stilmittel von Midsommar. Also es ist im Prinzip das sehr langgezogene Ende von Hereditary.
Ja, okay.
Der Film ist teilweise mega brutal.
Alles gut.
Man erwartet das gar nicht, dass der so brutal ist, aber da sind richtig heftige Szenen teilweise drin.
Jetzt nicht mehr
verraten. Und hat er FSK 16.
Ich bin schon gehuckt. Jetzt ist genug. Ich gucke mir den an, okay?
Okay, ich würde trotzdem gerne noch ein bisschen weiterreden.
Ja, aber nicht, dass du jetzt hier nachher noch in den Spoilerbereich gehst.
Nein, das mache ich natürlich nicht.
Gut.
Ich finde, teilweise ist es faszinierend, dass er mit dieser Helligkeit arbeitet. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen, also Horror im Hellen. Aber wie gesagt, es ist jetzt vielleicht kein typischer Horrorfilm, es ist vielleicht eher ein sehr arthausiger Horrorfilm, wieder vielleicht ähnlich wie bei Ad Astra, ein Horrorfilm, dem die Kritiker gefallen, und vielleicht dann dem klassischen Kinogänger, der jetzt Jumpscares und so weiter erwartet, ist er jetzt vielleicht eher enttäuscht. Ja, es kommt ein Director's Cut, habe ich gehört. Da freue ich mich schon drauf.
Noch ein bisschen länger?
Der Director's Cut?
Ja. Das war eine Frage.
Gerade technische Probleme.
Ist der noch ein bisschen länger, habe ich nur gefragt.
Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur gehört, dass es ein, also wenn der dann auf Blu-ray rauskommt, dass es einen Director's Cut gibt. Ich weiß nicht, ob der dann länger ist.
Geil.
Wahrscheinlich.
Ja, also es klingt jetzt ganz cool, ehrlich gesagt.
Ja, also unbedingt auch anschauen. Kriegt von mir eine Guck-Empfehlung. Vielleicht nicht mit ganz hohen Erwartungen rangehen. War vielleicht auch ein bisschen mein Fehler, weil ich halt so gehypt von Hereditary war. Und der Trailer auch krass war. Er hat einen ganz krassen Ähnlichkeitsfaktor mit Wicked Man. Das lässt sich nicht abstreiten. Geht aber dann trotzdem in eine andere Richtung oder ist trotzdem ein ganz eigenständiger Film.
Okay.
Ja, soweit. Von Ari Asters neuesten Film. Wir haben noch einen Kinofilm auf dem Zettel, zu dem du, glaube ich, ein bisschen was sagen wolltest. I Am Mother.
Ach ja, genau. I Am Mother, das hatte ich schon ganz vergessen. Der Film ist schon ein bisschen länger in den Kinos, ist wahrscheinlich schon wieder draußen, aber die Heimvideo-Veröffentlichung müsste da schon draußen sein. Ich habe gerade gesehen, du hast ihm 3 Sterne gegeben. Das kann ich schon mal vorweg schicken. Ach nee, Entschuldigung, warst du gar nicht. Ich habe so viele Freunde bei Letterboxd, tut mir leid. Ja, es geht eben, es ist auch wieder ein Science-Fiction-Film von Grant Sputore, den man kennt von großartigen Meisterwerken. Okay, das ist sein erster richtiger großer Film. Ist jedenfalls mit Hilary Swank. Ist eben Science-Fiction. Es geht um einen Roboter, der ein Kind aufzieht. Sowas spricht mich ja immer an.
Und weil es sich auch ein bisschen an deine eigene Kindheit erinnert, oder?
Oh nee, das kannst du jetzt nicht machen. Ne? Wenn Mama das hört, ist sie ganz enttäuscht.
Wieso?
Ja, weil ja, okay, komm. Die Mother aus I Am Mother ist ja auch eigentlich eine sehr behütende Mutter. Und dementsprechend, das würde ich dann unterschreiben. Um das ganz kurz zu sagen, es geht eben um einen Roboter, der eben ein Kind aufzieht und das quasi so als Vorreiter für die Wiederbesiedlung der Erde nach irgendeiner Katastrophe gehen soll. Aber ähnlich wie Ad Astra ist das eben nur so der Hintergrund und es geht im Prinzip um die Frage, was ist Mutterschaft und was macht das aus? Kann eine Maschine sowas auch, so Muttergefühle haben und sowas? Wie erziehen uns Eltern bestimmten Rollenbildern zu entsprechen und sowas? Es geht daher in dem Film so um klassische Sachen. Die Tochter hat Fragen an die Welt, die Mutter will es nicht so richtig beantworten. Dann kommt jemand von außen hinzu und das Ganze, diese Dynamik zwischen der Mutter und der Tochter wird ein bisschen gestört. Ja, es ist eher ein Kammerspiel, was in so einem Bunker spielt. Ich habe auch gelesen, dass der Film in den USA Netflix-Start bekommen hat und nur in Europa einen Kinostart. Es gibt gar nicht so viel über diesen Film zu berichten. Ich glaube, bei Netflix ist der ganz gut aufgehoben. Aber als Kinofilm doch ein bisschen enttäuschend. Das kann ich eigentlich mal so kurz hinterher schieben. Ist ja auch schon ein bisschen her, wenn ihr im Kino gesehen wollt, hat ihn schon gesehen. Wenn er für die Heimveröffentlichung kommt, bei so Netflix-Produktionen wird das sicherlich bald schon passieren. Dann könnt ihr ja mal reingucken. Ist aber kein Meisterwerk so. Das war es eigentlich schon.
Ja, ich kann nichts dazu sagen, ich habe den Film nicht gesehen. Aber, ja, ich denke...
Was hältst du von Hilary Swank?
Was hast du gesagt?
Was hältst du von Hilary Swank?
Ist mir egal.
Ja, ich finde die ja irgendwie doof.
Warum?
Boah, ich weiß nicht, A Million Dollar Baby ist so ein Gammelfilm. Ich weiß auch nicht.
Okay, das reicht also, um immer doof zu finden.
Ja, ich finde, sie ist so die Sandra Bullock. Der.
Aber lass das nicht Heiko, ne?
Der Hilary Swanks. Ich weiß nicht. Also es ist so, ich würde mir nie einen Film angucken, weil da steht Hilary Swank.
Ja, die hat schon, ja. Die hat ein paar gute Filme gemacht, aber auch ein paar, ja, weiß ich nicht. Filme, die man vielleicht nicht hätte machen müssen.
Ja, nee. Nee, sag ich einfach mal nee. Ich bin nicht gehuckt.
Ja, gut. In Anbetracht der Zeit, ich muss jetzt nämlich auch leider los.
Ach so.
Würde ich sagen, gute Sendung, oder?
Ja, finde ich auch, Christoph. Ich finde, wir haben ob der großen Anzahl der Filme, wir haben natürlich jetzt auch sowas wie Heimvideo-Veröffentlichungen oder Netflix oder so komplett rausgelassen, aber haben wir trotzdem ganz gut über die Bühne gebracht, würde ich sagen. Und
haben wieder Bock gemacht, Cinebrüder sind zurück.
Ja, vielleicht können wir ja nochmal etwas in einem schnelleren Tonus nochmal über die Filme, die wir so bei Netflix geredet haben, gesehen haben, reden. Vielleicht finden wir ja dann nochmal einen Termin und schieben eine Folge hinterher. Was hältst du davon?
Können wir machen, vielleicht kann ich ganz schnell noch sagen, wer heute oder wann auch immer noch eine gute Zeit haben will, guckt sich bei Netflix Knock Knock an. Ich verrate nicht viel, aber wer lachen möchte, nicht weil der Film lustig ist, sondern weil er überragend scheiße ist, kann sich diesen Film gerne noch geben.
Alles klar, also ich weiß, heute Abend gucke ich The Disaster Artist und Knock Knock. Damit zurück ins Studio.
Ja, Freunde, macht's gut. Wir sprechen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, eure Cinebrüder.
Ahoi!